Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend, dem drittletzten in unserer Reihe Technik Denken. Und Sie merken, die Reihen lichten sich, je schwüler es wird. Mal gucken, was am letzten Abend passiert. Aber ich bin froh, dass Sie gekommen sind und wir strengen uns doppelt an, damit es noch toller wird als sonst. Ja, mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre hier an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen, falls Sie es noch nicht in Händen hatten. Wir haben hier schöne, hübsche Kärtchen mit dem Programm. Da kann ich Sie auch gleich auf etwas hinweisen. Es hat sich etwas geändert an dieser Reihenfolge. Die letzten beiden Termine werden getauscht. Das heißt, Herr Kornwachs wird jetzt den letzten Abend machen und ich werde nächste Woche da sein. Ja, also nicht, dass Sie enttäuscht sind und verbittert und sagen, der Friedrich steht auf einmal da und sieht ganz anders aus als der Kornwachs. Also, Klaus Kornwachs kommt am 25.06. und ich am 18.06. Ich mache hier vielleicht mal den Ruhestand raus. Das sollten Sie wissen. Was Sie vielleicht auch wissen sollten, diese Kärtchen sind nützlich, weil da unten eine Internetadresse steht. Die verweist auf die Tonaufnahmen, die wir gespeichert haben. Über 200 an der Zahl aus den letzten 24 Folgen dieser Vortragsreihe. Also sollten Sie mal einen verpasst haben, dann können Sie das da nachhören. Das ist relativ spannend manchmal, würde ich sagen, und einzigartig im deutschen Hochschulraum. Niemand leistet sich sowas. Das ist doch eine Sache. Und Sie können sozusagen im Nachgang noch dabei sein. Aber gut, so viel dazu. Zu unserem heutigen Abend. Wir haben zu Gast Professor Dr. Klaus Wiegerling, der zu uns kommt aus Karlsruhe und aus Kaiserslautern, kann ich sagen, an beiden Universitäten lehrt er, ist in der Hauptsache in Karlsruhe tätig, aber eben nach wie vor auch lehrend in Kaiserslautern. Wenn ich aufzählen möchte, was Herr Wiegerling als Hintergrund hat, als Studienhintergrund, muss ich mich immer konzentrieren. Das Einfachste ist zu sagen, dass er Philosophie studiert hat. Dann kam da aber noch Volkskunde dazu, richtig, und Komparatistik. Und das war's? Perfekt, ich hab's raus. Mittlerweile weiß ich's. Herr Wiegerling ist also ein Philosoph, der in Philosophie promoviert hat und sich in Philosophie habilitiert hat, hat eine ganze Reihe von Veröffentlichungen natürlich gemacht, nicht allein in der Rolle des Theoretikers, sondern hin und wieder auch als Schriftsteller, aber eben auch als Philosoph. Und da sind, würde ich mal sagen, sehr wichtig in seinem Denken die kulturphilosophischen Fragen. Und da bietet es sich natürlich an, von ihm uns heute erzählen zu lassen, wie denn der Zusammenhang zwischen Kultur und Technik ist. Das ist das Thema heute. Darauf freue ich mich im Nachgang seines Vortrags, wie Sie wissen, können wir wieder ins Gespräch kommen miteinander und ein bisschen diskutieren. Aber jetzt lauschen wir mal, was Herr Wiegerling uns zu erzählen weiß. Viel Vergnügen. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich wieder mal in Konstanz zu sein. Ich habe heute ein paar Folien vorbereitet, die ich allerdings nicht alle besprechen werde. Also ich leide auch etwas unter dem Klima, das ist feuchtwarm, das zehrt schon. Und das ist das Programm, das ich vorhab, will Ihnen eine kurze Einführung in die Problematik geben, dann etwas zu den Ursprüngen, zur ursprünglichen Einheit von Technik und Kultur sagen. Ich will dann auf das Thema Technik als Institution eingehen, dann etwas zur Wirkung von Technik sagen und wollte Ihnen dann exemplarisch noch einen Autor vorstellen, der hier auch in Konstanz gelehrt hat, allerdings schon in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, nämlich Peter Janisch, der vor 2 Jahren gestorben ist und der dieses Thema Technik als Kultur sehr intensiv beackert hat und, wie ich denke, sehr Kluges dazu gesagt hat. Ich wollte Ihnen eine Person hier vorstellen, die dieses Thema einfach so dargestellt hat, einige Probleme auch so dargestellt hat, dass sie die Problematik in diesem Spannungsfeld zwischen Technik und Kultur auch besonders gut einsehen können. Ich will, meine Damen und Herren, Ihnen zeigen, dass Technik nicht in einem Gegensatz zur Kultur zu sehen ist, sondern vielmehr selbst ein Ausdruck von Kultur ist. Und mit einem gewissen Recht könnten wir auch sagen, dass auch Kultur nur als Technik möglich ist. Also wir könnten diesen Satz in gewisser Weise auch umdrehen. Wir können sagen, man kann Technik als Kultur verstehen, man kann aber auch Kultur als Technik begreifen. Bei den Griechen umfasst der Begriff Techne, auf dem unser Technikbegriff fußt, sowohl Technik als auch Kunst. Für die Griechen war auch der Künstler ein Techniker, ein Handwerker. Der Maler hat Techniken angewandt, mit denen er Farben gemischt hat. Der Bildhauer hat Techniken angewandt und dergleichen. Und wir haben ja noch, deswegen habe ich das auch mal exemplarisch geschrieben, in der Renaissance diese berühmten Künstleringenieure. Also ich habe mal ein paar aufgelistet, Leonardo da Vinci, Michelangelo und wie sie alle heißen. Das waren eigentlich Vorsteher von Werkstätten mit großartigem technischen Know-how. Das waren ja auch Leute, die Erfindungen gemacht haben, die nicht nur gemalt haben und dergleichen. Und der Gegensatz, in dem Technik unterzubringen ist, ist eigentlich der zur Natur, also zur Physis. Nach Aristoteles ist die Natur etwas, das seine Ursache in sich trägt. Also etwas, was von selbst wächst, was sozusagen sich selbst hervorbringt. Und Technik ist hier in gewisser Weise als Gegenbegriff zu sehen als eine poetische Kunst, als eine hervorbringende Kunst. Technik ist, wenn sozusagen das Wasser von unten nach oben fließt, indem sie es nach oben pumpen. Fließen ist jetzt nicht das richtige Wort dafür. Das ist Technik. Also die Technik handelt in gewisser Weise gegen natürliche Abläufe. Sie nutzt natürlich auch die natürlichen Abläufe, um die Werkzeuge und Maschinerien erzeugen zu können, die sie benötigt. Aber sie bringt in gewisser Weise die Natur durcheinander, in Anführungszeichen. Peter Janisch war übrigens derjenige, ich habe das hier schon in der ersten Folie mal genannt, der gesagt hat, dass die Technik kulturförmig ist und die Kultur technikförmig. Wir werden noch genauer sehen, was er damit meint. Der Begriff der Kultur kommt von Cultura. Es ist ein Begriff, der aus der Züchtungskunst stammt. Es gibt einen Grundkonflikt, der vielleicht zu dem Vorurteil einen Grundstein gelegt hat, dass Technik im Gegensatz zu Kultur steht, nämlich der zwischen Kultur und Hochkultur. Wir neigen sehr stark dazu, unter Kultur eben Theater zu verstehen und die große bildende Kunst, die sinfonische Musik und dergleichen. Aber Kultur ist natürlich etwas sehr viel Grundsätzlicheres. Es ist etwas, das sozusagen auch am heimischen Herd stattfindet. Und spätestens im 19. Jahrhundert mit den Brüdern Grimm, den, ja, wie soll ich sagen, nicht nur Verfassern des berühmten Grimmschen Wörterbuchs, sondern auch den Begründern der Volkskunde. Das waren die ersten, die haben dann versucht, diese einfache Kultur, Alltagskultur in den Fokus zu nehmen. Und in der Tat war es auch, wir werden es gleich sehen, der Gründungsakt der Kulturphilosophie ging parallel mit dem Gründungsakt der Technikphilosophie. Ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen. Sie kennen Begriffe, die den Menschen als technisches Wesen bestimmen, Homo faber, Homo inventor oder Homo creator, also Homo faber der herstellende Mensch, Homo inventor der Erfinder und Homo creator, ja, der hervorbringende, kreative Mensch. All das sind Ausdrucksweisen der technischen Disposition des Menschen und der Mensch ist, wenn Sie so wollen, von seinem Wesen in Anführungszeichen her ein technisches Wesen. Jetzt können Sie sagen, naja gut, im Tierreich finden Sie ja auch Techniken. Es gibt ja Vögel, die zum Beispiel mit kleinen spitzen Stücken in Astlöcher reinspießen, um was herauszuholen. Dergleichen. Also auch Tiere wenden Techniken an, aber was bei den Tieren nicht zu finden ist, ist so etwas wie eine Werkzeugkiste. Also Sie finden immer wieder bei Ethologen Beispiele für die Anwendung von Werkzeugen, aber zum Beispiel Affen, die kleine Stöcke anspitzen, um Waldameisen oder Urwaldameisen, also schon die großen aufspießen, um sie zu verzehren. Aber wenn der Bauch voll ist, wird dieses Ästchen weggeschmissen. Also es gibt keine Werkzeugkiste. Man bewahrt die Dinge nicht auf, sondern ist in gewisser Weise eingelassen auf das rein Situative. Wenn ich nun sage, Technik ist als Ausdruck von Kultur zu begreifen, dann bedeutet das nicht, dass Kultur identisch mit Technik ist. Es gibt aber keine Kultur ohne Technik. Auch primitive, in Anführungszeichen, primitiv oder Natur, verbundene Völker wenden natürlich Techniken an. Denken Sie an Blasrohr, eine perfekte Technik, um im Urwald Kleingetier zu jagen. Es macht keine Geräusche, ganz wichtig. Es wird niemand, kein Tier aufgescheucht. Also eine hochentwickelte Technik. Auch die Handhabung muss gelernt sein. Also Technik ist ja nicht nur das Apparative, das Werkzeughafte, sondern Technik ist eben auch das, was ein Fußballspieler hat oder ein Pianist hat oder ein Gitarrist. Es ist auch eine individuelle Fertigkeit oder ein Handwerker. Der entscheidende Unterschied zwischen Kultur und Technik, auf den werde ich in Einstellung noch etwas präziser eingehen, ist der, dass Technik selbst keine Werte hervorbringt. Kultur bringt Werte hervor, Technik nicht. Technik kann Werte artikulieren, Technik kann Werte verfestigen, aber sie bringt selbst keine Werte hervor. Werden wir noch genauer sehen. Grundsätzlich, also das war eben auch Ziel der kurzen Ausführung, weist Kultur eine technische Disposition auf und es gibt prinzipiell keine untechnische Kultur, weil es auch keinen untechnischen Menschen gibt. Mal weiter. Gehen wir zum Problem der ursprünglichen Einheit von Technik und Kultur. Es gibt, wird ja immer wieder behauptet, Technik sei kulturneutral, sei wertneutral. All das ist natürlich Blödsinn. Technik entsteht in bestimmten kulturellen Situationen. Und es ist völlig klar, dass die Dampfmaschine nicht am Polarkreis entwickelt worden ist oder im Regenwald entwickelt worden ist. Und mit der Wertneutralität der Technik ist das auch so eine Sache. Technik wird natürlich unter bestimmten Zweckoptionen entwickelt. mit der Pumpgun gehen Sie nicht auf Hasenjagd oder mit dem Maschinengewehr. Also das sind, wenn Sie so wollen, Waffen, die nicht für die Jagd gedacht sind. Da geht es nicht um Jagd. Also dass natürlich Werkzeuge auch anders gebraucht werden können, geschenkt, das ist klar, aber das gilt für viele andere Dinge auch. Natürlich gibt es einen Missbrauch von Werkzeugen. Dennoch, kein Werkzeug wird neutral hergestellt. Das führt auch zu gewissen Ambivalenzen, das ist mir natürlich auch klar. Also Guillotine hat ein Hinrichtungsinstrument aus, wenn Sie so wollen, humanitären Gründen entwickelt. Weil er erlebt hat, was das heißt, Menschen in der Öffentlichkeit abzuschlachten. Es war in gewisser Weise eine humanitäre Tat, wenn Sie so wollen. Aber wenn Sie dann das Ergebnis von massenhaften Hinrichtungen bei der Französischen Revolution betrachten, dann kommt es wieder in ganz anderes Licht. Okay. Kurz und gut, Technik ist ein originärer Ausdruck der Kultur und sowohl was seine individuelle Technik als individuelle Fertigkeit oder auch als Apparatur und Systemtechnologie anbetrifft, also materialisierte Technik, ist sie kulturell disponiert, weil die Kultur in gewisser Weise die Zwecke und Ziele formuliert, für die Technik eingesetzt werden soll. Das heißt, Kultur kann nicht jenseits von Techniken, die sie hervorgebracht hat und hervorbringt, bestimmt werden. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass beide identisch sind. Gehen wir zur nächsten Folie, zu den Ursprüngen des Begriffs der Technik. Das Verb, dem Technik zugrunde liegt, heißt Technomai, also viel bedeutet wie weben und, oder zusammenfügen. Und Christoph Hubisch hat, wie ich finde, ein sehr interessantes kleines Bedeutungsspektrum ausgezeichnet. Erstens das, was ich eben gesagt habe, Weben als Zusammenfügen von natürlichen Materialien zum Zweck des materiellen Überlebens. Dann zweitens das Zusammenfügen von Vorstellungen und Affekten in der Intellektualtechnik des Dichtens, um diese zu beherrschen und erträglich zu machen. Sie müssen in dem Zusammenhang immer daran denken, dass bei den Griechen primäre Feld des dichterischen Ausdrucks das Theater. Und das Theater war bei den Griechen natürlich auch sowas wie eine psychotherapeutische Anstalt. Also man, denken Sie an Aristoteles' Lehre von der Katharsis. Die Idee war, dass der Bürger im Theater zum einen die Historie seines Stadtstaates beigebracht bekommt, dass er also sozusagen auch einen historischen Unterricht bekommt, aber dass er im Identifizieren mit dem Protagonisten, im Durchleben dessen, was dem widerfährt, selbst eine Art psychische Läuterung erfährt. Also man geht ins Theater und kommt in irgendeiner Weise geläutert wieder raus. Man durchlebt etwas und gibt etwas ab. Da müssen wir bedenken, dieser Begriff der Katharsis kommt ja aus der Medizin. Und im alten Griechenland, ein südliches Land, sehr warm, da sind öfter Speisen verdorben, das können Sie sich vorstellen. Und da war natürlich ein beliebtes Mittel, wenn es den Leuten übel war, den Abführmittel zu geben, Rizinusöl oder so. Was ist dann auch meistens geholfen. Also die Ausscheidung, die Entleerung, war in gewisser Weise ein Hilfsmittel. Und genau diesen Begriff hat Aristoteles übertragen auf das Theater und hat damit in gewisser Weise auch den Anspruch erhoben, dass das Theater sozusagen zur psychotherapeutischen Unterstützung geeignet ist. Nebenbei erwähnt hat Schiller das in seinem berühmten Vortrag über die Schaubühne als moralische Anstalt auch nochmal aufgegriffen und auch nochmal vertieft. Also auch er hat dieses Motiv der Katharsis in gewisser Weise übernommen. Zuletzt ist unter Technomai auch die Herstellung und regelgeleiteter Sozialbezüge verstanden worden. Das heißt, Technik war eben auch das Gestalten des Sozialwesens zum Zwecke der Konfliktbereinigung oder Konfliktregulierung. Also die Griechen haben ja immer so in kleinen organisierten Einheiten gedacht, also der Polis. Und da war die Politik eben auch eine Kunst. Wie formiere ich die Gesellschaft so, dass sie optimal funktioniert und innere Konflikte sozusagen gesteuert werden können, beziehungsweise sich nur maßvoll artikulieren, so dass es zu keiner äußerlichen Schwächung kommt. Also Techne bei den Griechen war eben auch Politik betreiben. Techne war auch Wirtschaften. Also auch die Ökonomie war eine Weise der Technikanwendung. Aus dem einfachen Grund, weil es um die praktische Gestaltung des Zusammenlebens ging. Wir können sagen, dass der griechische Begriff der Technik im Gegensatz zum modernen Begriff primär eine Fertigkeit bestimmt, weniger eine Apparatur. Ich habe das eben schon gesagt, Sie kennen nur die Griechen einen Ausdruck für Technik und Kunst. Und sie haben sehr früh eine Unterscheidung vorgenommen, die, wie Sie in der Folge auch sehen werden, von allergrößter Bedeutung ist, nämlich die zwischen Poiesis und Praxis. Also Poiesis, da kommt noch ein I rein, heißt eigentlich Herstellung. Und also Poiesis-Theorie ist beispielsweise auch eine Ingenieurstheorie. Oder eine Theorie der Staatsgestaltung oder eine Theorie der Diätik oder dergleichen. Das ist alles Poesis. Es geht um Herstellung. Herstellung von Gesundheit, Herstellung von Gegenständen, von Schuhen, Herstellung von idealen oder möglichst idealen Gemeinwesen. Demgegenüber steht die Praxis. Beim Griechen hatten eine Praxis nur Personen, die es unmittelbar mit Menschen zu tun hatten. Also ein Arzt hatte eine Praxis oder ein Anwalt hatte eine Praxis. Das war Praxis. Also überall da, wo geredet werden muss, wo etwas auch ausgehandelt werden muss. Überall da findet Praxis statt. Und diese grundsätzliche Unterscheidung von Poiesis, also von herstellender Kultur, und zwischenmenschlicher Tätigkeit, ich sage mal im weitesten Sinne, aushandelnder Kultur, die ist grundlegend für das Verständnis auch von Technik, auf das ich gleich noch näher eingehen werde. Gehen wir weiter zur nächsten Folie. Entschuldigung, da habe ich einmal eben zu eine Folie nicht gezeigt, aber Sie haben es ja gehört. Kommen wir zu dem Gegensatz von Techne und Wissenschaft, also Technik und Wissenschaft. Sie wissen ja, dass die Ingenieursdisziplin bis Mitte des 20. Jahrhunderts, muss man fast sagen, nicht den Status einer Wissenschaft hat. Also technische Disziplinen waren keine Universitäten, war nicht an Universitäten angedockt. Das heißt, sie waren sozusagen weniger geschätzt. Man konnte ein Ingenieursstudium auch mit mittlerer Reife beginnen, man musste kein Abitur haben. Die Entwicklung, dass Technik sozusagen zur Technikwissenschaft geworden ist, ist eine relativ neue Angelegenheit. So Pi mal Daumen, würde ich sagen, so 40er Jahre. Nein, eigentlich erst in der Nachkriegszeit gab es TUs, vorher gab es die gar nicht. Und Nach griechischem Verständnis haben beide Anteil am Logos, an der Vernunft. Beides sind vernünftige Tätigkeiten, aber Wissenschaft ist etwas sozusagen Zweckfreies. Wissenschaft ist, wenn man Sternenkonstellationen betrachtet. Wissenschaft ist, wenn man Mathematik betreibt. Wohlgemerkt nicht zum Zweck, Brücken zu bauen und dergleichen, sondern zu reinen Erkenntnissen zu gelangen. All das ist Epistem. Und Technik dient sozusagen dem Leben, dem Alltag. Und das war relativ streng getrennt bei den Griechen. Beides waren also Begriffe für ein Erkennen im weitesten Sinne, ein sich auskennen und sich verstehen. Aber Technik gehört auf die Seite der praktischen Weltbewältigung, während Episteme, also wir kennen ja den Begriff Epistemologie, ursprünglich etwas war, was nicht der Lösung von alltäglichen Problemen dient. Jetzt will ich noch was in den Blick bringen, was auch oft übersehen wird. Wer über Technik verfügt, verfügt auch über Kompetenzen und verfügt damit auch über Selbstwertgefühl und mitmenschliche Anerkennung. Eine sehr wichtige Angelegenheit. Wir vergessen zuweilen, dass selbst Umgangsformen eine Technik sind. Es gibt also auch bei bestimmte Abläufe, wie man, also wenn man mit dem Messer isst, wie man bestimmte Dinge anspießt, dass man mit dem Messer nicht auf Personen zeigt und dergleichen. All das ist auch Technik. Das heißt, Kultur und Technik sind so verwoben, dass sie in gewisser Weise auch zivilisationsprägend in einem Sinne sind, dass das Miteinander in gewisser Weise optimaler gestaltet ist. Also schauen Sie sich einfach mal von Knigges Hauptschrift das Vorwort an. Das ist wirklich sehr interessant, weil wir manchmal denken, da geht es nur um Formen und so, ohne großen Bezug zum Leben, mitnichten. Also gerade in dem Vorwort betont er immer wieder, dass es darum geht, dass man sich bestimmte Dinge aneignet, um einfach den Umgang mit Menschen einfacher gestalten zu können und nicht zu belasten durch irgendwas. Also auch das gehört in gewisser Weise zur Technik. Nämlich der Knigge beinhaltet in gewisser Weise auch ein Anwendungswissen. Wie gehe ich mit Menschen um, ohne dass der Umgang unangenehm wird? Gehen wir zur nächsten Folie. Ich habe das eben schon gesagt, im Ursprung ist Technik eine individuelle Fähigkeit, eine Technik wie die des Handwerkers, des Sportlers, des Musikers und dergleichen. Das, was wir heute mit dem Begriff artefaktische Technik nennen, also apparative Technik, Automobile, Computer, all diese Dinge, das sind natürlich dann auch Werkzeuge, die in unserer Kultur eine neue materielle Basis schaffen, auf der die Kultur sich auf der die Kultur steht und sich in gewisser Weise neu formiert. Also im Mittelalter hatten wir auch schon Techniken gehabt, aber andere. Heute hat man zum Beispiel Automobile. Wenn man Automobile hat, wie wir sie kennen, dann benötigt das auch Straßen. Auch die Art, wie Straßen angelegt werden heute, ist eine andere, wie die Römer angelegt haben, um ihre Legionen durch Europa zu schicken. Also all diese Dinge sind artikuliert in gewisser Weise in der Technik. Das heißt, Technik besteht auch in einer Infrastruktur, auf der die jeweilige Kultur fußt. Ich gehe mal weiter. Wie gesagt, ich will nicht auf jede Folie zu lange eingehen. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, wollte Ihnen da auch einmal einen Namen nennen. Und das ist, wie ich denke, sehr interessant. Der erste bedeutende Mann den Begriff der Kulturphilosophie genannt hat, war kein geringerer wie Gottfried Semper, der berühmte Architekt. Und der hat interessanterweise den Begriff der Kulturphilosophie 1851 in einem sehr interessanten Kontext gebraucht, nämlich als er in London auf der Weltausstellung war, hat er gesagt, dass diese neuen technisch-ökonomischen Möglichkeiten und Erweiterungen des Kulturbegriffs eine eigenständige Kulturphilosophie hervorbringen werden. Und in der Tat war das auch so. Also vorher hat man natürlich auch schon über Kultur und Kulturelles nachgedacht. Aber mit diesem Gründungsakt Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der ersten Weltausstellung, in der technische Artefakte gezeigt worden sind, ist eine neue Qualität in das Kulturverständnis gekommen. Also wir haben jetzt auch über Dinge nachgedacht, über die wir vorher nicht explizit nachgedacht haben. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat von Ralf Konersmann, Kulturphilosoph aus Leipzig. Ich lese es Ihnen einfach mal vor, Sie können da mitlesen. Einmal aus dem starren Schematismus der Gegenbegrifflichkeit herausgelöst, wurde Kultur zum Inbegriff der gesamtgesellschaftlichen Kunst und Lebensführung, Wissenschaft und Industrie integrierenden Projekts humaner Weltgestaltung. Das heißt, mit der Thematisierung von Technik hat man in gewisser Weise auch neu und anders über Kultur gemacht. Nebenbei erwähnt, wir leben ja gerade wieder in einem Marx-Jahr. Marx war einer der Ersten, der auch die Zusammenhänge zwischen Technik und Kultur intensiv untersucht hat. Gehen wir weiter. Ich habe eben schon angesprochen, dass sich Technik auch in einer Infrastruktur artikuliert. Wir können das auch etwas anders formulieren. Das heißt, Technik ist natürlich auch eine Institution. Also unser Handeln ist wesentlich, gerade das Handeln in komplexen Gesellschaften, also solchen Gesellschaften wie die, in der wir leben, die sind natürlich geprägt durch technisches Verfügungswissen. Also ich nehme an, dass einige von Ihnen hier per Auto hergekommen sind. Wir nutzen, wenn Sie nicht mit dem Auto gekommen sind, öffentliche Verkehrsmittel. Es wäre gar nicht anders möglich. Also auch Entfernung von nur in Anführungszeichen 5, 10 Kilometer zurückzulegen, ohne dass es Sie wirklich den halben Tag kostet. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt so 10 Kilometer herlaufen und 10 Kilometer wieder zurücklaufen. Da werden Sie dann, also wenn Sie das ganz flott machen, wenn Sie so 6 Stunden zu Gange, also es hätte wenig Sinn, da die Tagesgestaltung noch anders zu verändern. So funktioniert es anders. Verstehen Sie, 10 Kilometer können Sie fix mal herfahren und sind auch wieder zurück, waren es 3 Stunden weg. Das ist, frisst noch nicht den Tag auf. Das heißt, all unser Handeln ist Handeln innerhalb eines bestimmten technischen Gefüges, zu dem eben auch Kommunikationsmittel gehören und so weiter. Bestimmte Berufe sind nur ausführbar, weil es diese technischen Infrastrukturen gibt. Das heißt, unser ganzes Leben ist sozusagen verwoben mit der alltäglichen Nutzung von Technologien. Peter Janich hat dann auch ausgeführt, dass Technik als Institution in gewisser Weise auch die Kulturhöhe bestimmt. Also Kulturhöhe bedeutet, dass es einen bestimmten Stufenbau von Technologien gibt. Also wenn Sie ein Fahrzeug, ein Auto bauen wollen, dann müssen Sie vorher mal das Rad erfunden haben. Wenn Sie eine Rakete bauen wollen, dann müssen Sie vorher andere Erkenntnisse erlangt haben. Also es gibt in gewisser Weise in der technischen Entwicklung eine bestimmte Entwicklungslogik. Das sind Dinge, die hat Peter Janich insbesondere von der Erlanger Schule übernommen, von Dingler, einem anderen Wissenschaftstheoretiker und Technikphilosophen, dass technische Entwicklungen nie im luftleeren Raum entstehen. Es gibt immer eine Infrastruktur, auf der dann immer wieder drauf gesattelt wird. Die Kulturhöhe im Regenwald ist eine andere. Wir dürfen das nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass das eine primitive Kultur ist. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was für ein hervorragendes Jagdgerät das Blasrohr ist. Aber es steht auf einer anderen Basis. Also Menschen, die im Regenwald leben, die bauen jetzt keine Autobahn. Da werden andere Prämissen gesetzt. Am Polarkreis, die Eskimos brauchen keinen Kühlschrank. Also da gibt es natürlich andere Präferenzen und auch da werden bestimmte Überlebenstechniken ausgebildet. Ein wichtiger Punkt bei der Beurteilung auch von Technik ist natürlich, dass sie uns entlastet, wie uns jede Institution entlasten soll. Auch die Familie als Institution ist geprägt durch eine bestimmte Entlastungsfunktion. Also der Vater soll was anderes machen wie die Mutter, wenn sie alle dasselbe machen, gibt sowieso nur Zoff. Es sollen in gewisser Weise Dinge aufgeteilt werden oder so im alten Rom oder im alten Griechenland, da war die Familie ja mehr wie die leibliche Familie. Da haben noch Sklaven dazugehört, da haben noch Leute dazugehört, die in irgendeiner Weise in diesem Ökonomieverbund integriert waren. Und der letzte Sklave, dem ging es noch besser, wenn er in gewisser Weise sich an bestimmte transparente ökonomische Spielregeln gehalten hat. Da war das Schnitzel ein bisschen größer. Das war so das oberste Ziel, sagen wir, der Haushaltskunst, der Ökonomie, der klassischen, dass diese Familie als Produktionszirkel so eingerichtet wird, dass jeder etwas davon hat, dass jeder in gewisser Weise profitiert von Gütersteigerungen und dergleichen. Nun entfaltet Technik natürlich im Alltagsleben auch eine eigene Normativität. Denken Sie jetzt nur mal an den Straßenverkehr. Wir wissen alle, wenn wir die Straße überqueren wollen, wir müssen dann erstmal nach links gucken, dann nach rechts gucken. Es gibt ganz bestimmte Regeln, die in gewisser Weise in Fleisch und Blut übergegangen sind, die Kinder im Kindergarten schon beigebracht bekommen. Das heißt, im Alltag, Sie kennen das alle, bei technischen Geräten muss man mal aufpassen, dass man an bestimmte Stellen nicht drankommt, weil es dann gefährlich werden kann. Also gerade Kindern ging es sehr früh gesagt. Also so entwickeln sich aus technischen Einrichtungen, technischen Institutionen eigene normative Geltungsansprüche. Das darf man nicht. Mit fatalen Folgen auch. Also denken Sie zum Beispiel auch an Rettungssanitäter, die natürlich auch darauf geeicht werden, bestimmte Technologien in bestimmten Situationen anzusetzen. Aber auch unter Umständen belangt werden, wenn sie falsche Geräte einsetzen oder bestimmte Geräte nicht vorher überprüft haben und dergleichen. Oder denken Sie an Piloten, die genötigt sind, vor dem Flug einfach nochmal die Checkliste durchzugehen, ob bestimmte Dinge auch funktionieren. Also so entsteht mit Technik, weil Technik eben auch bedient werden muss. Trotz all unserer gegenwärtigen Überlegungen zur technischen Autonomie, noch ist es so, dass Technik bedient werden muss. Daraus entstehen bestimmte, die Gesellschaft normierende Faktoren. Es gibt aber natürlich dann jetzt auch zu bedenken, also wir haben ja immer auch Situationen, in denen gegen Technik argumentiert wird. Denken Sie zum Beispiel an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die ersten großen Materialschlachten haben die Technik in der Tat in einem sehr schlechten Licht erscheinen lassen und da entstanden dann eine Unmenge an Technikkritiker, also vor allen Dingen an Leuten, die Großtechnologien kritisiert haben und haben gesagt, naja, die Technik, die ursprünglich eine Entlastungsfunktion für den Menschen haben sollte, wendet sich in gewisser Weise auch gegen den Menschen. Und dieses Grundmotiv, das zieht sich eigentlich bis in die Gegenwart, bis hin in diese Dialektik oder diesen Gegensatz von Entlastung und Entmündigung. Also wenn Sie zum Beispiel an moderne Informationstechnologien denken oder an moderne Pflegetechniken denken, die zuweilen Menschen auch entmündigen können. Also wenn zum Beispiel Unterstützungssysteme nicht mehr abgeschaltet werden können, mit der Begründung, ja, wenn sich der alte Mensch da überschätzt, dann haben wir den Salat, so haben wir immer irgendwas, was ihn umgibt und auch observiert und bei möglichen Problemen, die er hat, sofort Meldung macht, was weiß ich nicht, bei dem Krankenhaus, bei der Pflegeperson oder wie auch immer. Hat ja auch Vorteile, wenn wir immer in gewisser Weise observiert sind. Zunächst ist es so, dass wir in eine technische Welt hineinwachsen. Sie kennen das alle von Ihren Enkel wahrscheinlich, sofern Sie schon in meinem Alter sind. Den müssen Sie manchmal dann erklären, dass früher Telefone noch Wählscheiben hatten. Die können sich das gar nicht mehr so vorstellen, dass man da so Scheiben hat drehen müssen. Und denen kommt das alles so ein bisschen steinzeitlich vor, wenn die solche Filme sehen, in denen eben noch so an Scheiben gedreht wird. Gibt viele Beispiele, ne? dass gerade Kinder, die jetzt heute auch mit Rechnern groß werden, so das Magische gar nicht mehr spüren, weil es im Alltag einfach immer da ist. Gehen wir mal weiter. Also es gibt ab einer bestimmten Komplexität der Gesellschaft, die wesentlich eben auch der technischen Komplexität geschuldet ist, gibt es keinen Weg mehr zurück in einen Status nascendi. Okay, dann streng genommen ist auch der Begriff hier nicht so ganz treffend. Also wir kommen nicht mehr zu unseren Ursprüngen zurück. Das heißt, der Mensch hat sich mit dem Gebrauch von Techniken selbst ein Stück weit transformiert, weil er mit vielen Selbstverständlichkeiten, technischen Selbstverständlichkeiten, Verfügbarkeiten umgeht, die einem mittelalterlichen oder antiken Menschen völlig fremd waren. Das Problem ist jetzt, dass auf der einen Seite Technik angeboten wird, um Komplexität zu reduzieren und zu strukturieren, gleichzeitig aber wieder, gerade wenn wir an Informationstechnologien denken, Komplexität erhöht. Auch da wieder sozusagen ein Widerstreit zwischen Entlastung und Komplexitätssteigerung gewisserweise. Das heißt aber auch, dass wir in unserer Gesellschaft heute auch auf technische Hilfsmittel angewiesen sind, weil es keine Möglichkeit mehr gibt, mit individuellen Mitteln das, was wir hier angeboten bekommen, sozusagen zu beherrschen. Bestes Beispiel ist die Verwendung von Suchmaschinen. Also stellen Sie sich einfach vor, wir hätten keine Suchmaschinen, es gäbe Google nicht oder so. Ja gut, da stünden dann wahrscheinlich sehr viele Information theoretisch zur Verfügung. Sie können ja mal eine Institution eingeben oder so, eine Bibliothek, aber Sie hätten ein Riesenproblem, an bestimmte Informationen zu gelangen. Oder Umgang mit Datenbanken oder ein Riesenproblem, an Informationen zu gelangen. Also das heißt, wir benötigen Technologien, insbesondere Informationstechnologien, um mit den Möglichkeiten, die eine hochkomplexe Gesellschaft hat, überhaupt umgehen zu können. Das können wir nicht mehr so aus eigener individueller Fertigkeit herstellen. Kurz und gut, wir leben zunehmend in einer Zeit, in der dieses berühmte Zauberlehrlingsproblem, das Goethe sozusagen in die Welt gesetzt hat, uns alle betrifft. Das heißt, wir bringen immer mehr Techniken hervor, die zumindest immer weniger Personen beherrschen. Wir können das nicht mehr vollständig beherrschen. Also gerade in Bezug auf Informationstechnologien ist das so. Also heute werden viele Systeme mit Hilfe von anderen Systemen überprüft. Und auch das können letztlich nur Fachleute. Das kann nicht jeder von uns. Also kurz und gut, in hochkomplexen Gesellschaften sind wir auch immer mehr auf apparative Hilfe angewiesen. Das ist nicht so in einfacheren Kulturen. Also bleibe ich jetzt nochmal bei einem Volk im Regenwald. Da erlernen alle Menschen die wesentlichsten Kenntnisse, die sie benötigen, um im Regenwald überleben zu können. Jeder Bub kriegt beigebracht, wie er mit dem Blasrohr umgeht. Die einen können es besser, die anderen können es weniger gut, aber man kriegt es geregelt. Das gab es auch noch bei uns im 19. Jahrhundert. Also so ein Schwarzwaldbauer, da gab es weit und breit keinen Arzt. Wenn der irgendwie in den Nagel gedreht ist, musste er sich erstmal selbst helfen. Und er hat da auch ein Wissen gehabt. Der hat irgendwas draufgeschmiert, was weißt du nicht, Kuhscheiße oder irgendwas er gemacht. Und das war es so, dass diese Menschen einfach noch viel, viel, ja, teilen, die konnten noch Schuhe reparieren, die konnten noch ihre, wenn das Wagenrad gebrochen ist, auch der Wagner war relativ weit weg, man musste auch selber da mal Hand anlegen können. Und die konnten was. Aber heute ist die Gesellschaft nun mal komplexer, wir können auch unser Auto in der Regel nicht mehr reparieren, vor allen Dingen seit die Informationstechnologie so dominant geworden ist bei Fahrzeugen. Wir sind in vielen Bereichen eben auch auf technisches Spezialwissen und auf technische Apparaturen angewiesen. Ich habe dann nochmal zusammengefasst, was Technik als Institution bedeutet. Erstens, sie ist als Inbegriff der hervorgebrachten Artefakte, Apparaturen und systematischen Verbindungen Ausdruck unserer materiellen Kultur und eine wesentliche Disposition unserer Handlung. Zweitens, sie ist Inbegriff der Handhabung technischer Hervorbringungen, ist Grundlage weiterer Handlungsdifferenzierungen und Erweiterungen. Handeln ist immer auch Handeln aufgrund bereits bestehender technischer Handhabungsfähigkeit. Also wir fangen in der Regel nie bei Null an, sondern sind immer schon irgendwie auf einer bestimmten Stufe und da wird dann noch niemand irgendetwas draufgesetzt. Also zum einen, also wie gesagt, die materielle Kultur, die artefaktische Kultur, auf der anderen Seite die Handhabungstechniken, die immer noch erforderlich sind, trotz der Möglichkeit der Zwischenzeit autonom zu fahren, mit allen Problemen, die wir kennen, versteht sich. Und zum Dritten, das ist auch nochmal ein sehr wichtiges Thema, es ist Voraussetzung neuer Bedürfnisse und Zwecksetzungen, die die Setzung materieller und ideeller Gegenstände unseres Begehrens ermöglichen. Damit erweitert Technik unsere natürlichen Bedürfnisse, trägt zu deren Kultivierung bei, schafft aber auch neue, uns vielleicht überfordernde und uns in unserer Autonomie und Identität gefährdende Bedürfnisse. Da gibt es viele Theorien drüber, aber man kann, denke ich, schon relativ einfach strukturiert sagen, die ursprünglichen einfachen Bedürfnisse, die waren einfach Überlebensbedürfnisse im weitesten Sinne. Bauch voll, Triebe befriedigt, all diese Dinge, Dach über dem Kopf, das war's. Mit der Technik sind zunehmend sekundäre und tertiäre Bedürfnisse sozusagen über uns gekommen. Ich versuche es einfach mal festzumachen an so einem Erlebnis, das ich mal hatte, als ich mal in der Mensa saß. Ich habe mich noch erinnert in meiner Studienzeit, ja, oh, da hat man so über aktuelle Filme geredet. Mir ist aufgefallen, da waren am Nachbartisch Leute, die haben sich über irgendwelche Videos ganz kurz unterhalten, aber dann war ganz fix das Gespräch auf die Trägersysteme gerichtet. Ja, du musst das nehmen, das ist eine ganz andere Qualität. Und also man redet nicht mehr über die Inhalte, sondern man redet dann über den Content. Also irgendwas, was man damit abspielen kann. Das heißt, die Gerätschaften, also die Sehnsucht nach dem tollen DVD-Player ist wichtiger wie die DVD selber, die man guckt. Und das ist so eine Grundtendenz, dass sozusagen sich immer mehr, also denken Sie so an den Handykult. Ne? Klar, Sie können auf so ein Smartphone können Sie auch Filme betrachten, aber es ist doch ein Irrsinn. Also so ein Bildschirm habe ich wirklich mal gesehen im Zug, sich einen monumentalen Film anzugucken, aber es wird gemacht in der Zwischenzeit. Ne? Aber okay, also das heißt, die Bedürfnisse sind nicht auf die, jetzt bleiben wir mal bei der Kultur, Primärkultur gerichtet, sondern auf die Vermittlungssysteme. Das ist so eine Tendenz. Gehen wir zur Wirkung von Technik. Die Wirkung von Technik muss natürlich immer in einem Verbund gesehen werden. Das heißt, Technik wirkt nicht an sich, sondern sie wirkt in ganz unter ganz bestimmten gesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen. Das hat zum Beispiel Marshall McLuhan zum Gegenstand gemacht, als er hat von Medien gesprochen, in diesem Zusammenhang von heißen und kalten Medien gesprochen hat. Ich will Ihnen das vielleicht einfach mal festmachen an einem Film, den Sie vielleicht mal gesehen haben, von Woody Allen, Radio Days, also vielleicht hat jemand von Ihnen gesehen. Also heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass Hörspiele so eine prägende Rolle spielen. Aber es gab mal Zeiten, da war das so. Da gab es wirklich so, wie es heute vielleicht Computersüchtige oder Fernsehsüchtige, gab es mal hörspielsüchtige Menschen. Da sitzt wohl ein. es ist einfach so, dass unterschiedliche kulturelle Dispositionen Techniken auch unterschiedlich wirken lassen. Marshall McLuhan hat eigentlich die Gesellschaftsorganisation im Blick gehabt. Versuche Sie nochmal an einem Beispiel, das er nennt, nochmal zu verdeutlichen. Er hat gesagt, es hätten mal im 19. Jahrhundert irgendwo in Afrika Missionare das Handbeil mitgebracht. Haben sich gar nichts dabei gedacht, wollten denn nur ein bisschen so zeigen, wie man halt leichter da Kleinholz hacken kann und so. Die haben aber nicht bedacht, dass das dazu führt, dass die ganze Stammesorganisation verändert wird. Es war nämlich so, dass Ästespalten ein Männergeschäft war. Das haben die Männer gemacht mit ihren Steinäxten, die haben Kraft gehabt. Ja, plötzlich mit so einem Handbeil konnten jetzt auch die Frauen Kleinholz spalten. Das haben sie auch gemacht. Also es gab Riesenprobleme in der Umgestaltung der Gesellschaft, weil dieses Werkzeug, diese technische Errungenschaft, auch in gewisser Weise die Stammesorganisation verändert hat. Das heißt also, dass Technik in ihrer Wirkung nie als, wie soll ich sagen, nie isoliert gedacht werden darf. Also Technik wirkt immer in einer konkreten kulturellen Situation. Und sie wirkt immer unter Berücksichtigung von ökonomischen, gesellschaftlichen, wenn Sie so wollen, kulturellen Faktoren. Das heißt, sie wirkt nie eigenständig, sie wirkt nie unverknüpft mit diesen Faktoren. Und nur in diesem Kontext, in diesem Zusammenspiel von Ökonomie, kulturellen Wertdispositionen und dergleichen, kann sie ihre Wirkung in gewisser Weise entfalten. Das war übrigens auch ein großes Thema von Neil Postman in den 80er Jahren, als er sein Büchlein Das Technopol geschrieben hat, wo er auch zeigen wollte, dass die Wirkung von Technik immer ganz bestimmte Dispositionen benötigt. Und letztlich die ganze Gesellschaft verändern kann, aber nur in einem Gesamtverbund. Wir müssen ja auch immer bedenken, technische Entwicklungen sind ja nie nur technikgetrieben oder ganz selten nur technikgetrieben. Immer gibt es auch eine ökonomische Formulierung, eine politische Formulierung, die Technologie vorantreibt. Nicht grundlos werden vom BMBF immer wieder Initiativen gestartet für das und für jenes, weil man glaubt, dass die Gesellschaft das benötigt und die Gesellschaft in gewisser Weise dadurch qualitativ verbessert werden kann. Zum Beispiel im Gesundheitswesen. Gerade da werden ja viele Forschungsprojekte bis hin zur Pflegerobotik natürlich auch vom Ministerium gefördert. Anschubfinanzierung sind es sozusagen. Man hofft dann immer, dass die Industrie dann draufspringt oder dass man zusammen mit der Wirtschaft hier was macht. Gehen wir noch auf die nächste Folie ein. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit werde ich die Janisch-Überlegung in 2 Minuten zusammenfassen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Gehen wir noch zur zweiten Folie, zur Wirkung von Technik. Wenn ich jetzt betone, dass die Wirkung von Technik immer eine Verbundwirkung ist, dann heißt es trotz allem nicht, dass mit der Technik alle Traditionen komplett überwunden oder substituiert werden. Also es gibt ja viele Beispiele, dass Kultur wesentlich auch technische Einsätze begrenzt. Also das beste Beispiel können Sie erfahren, wenn Sie mal in Israel sind und am Schabbat, zum Beispiel in Jerusalem sind, wo so bestimmte Stadtteile, die von Orthodoxen bewohnt werden, abgesperrt werden. Da fährt dann kein Auto mehr. Dann werden dort bestimmte Technologien nicht eingesetzt. Dann werden auch im öffentlichen Leben bestimmte Technologien in gewisser Weise runtergefahren und dergleichen. Also kurz und gut, die Wirkung von Technik kann auch durch andere Wertsetzungen, da wäre wieder die Wertfrage mit im Fokus, sozusagen begrenzt werden oder eingedämmt werden. Das heißt, Kultur disponiert und verweigert dann auch Handlungsmöglichkeiten. Und Technologie muss sich in gewisser Weise immer auch kulturellen Besonderheiten hier anpassen und kulturellen Besonderheiten beugen, wenngleich wir natürlich auch erfahren, dass moderne Informationstechnologien, insbesondere Tabusphären, in gewisser Weise auch unterlaufen können. Also wir erleben das ja auch, dass zum Beispiel der Börsenhandel war früher zeitlich sehr viel stärker begrenzt, wie es heute der Fall ist. Also hier hat einfach die technische Möglichkeit auch bestimmte Werthaltungen zum Teil in Frage gestellt. Auch wenn es nun also keinen technischen Determinismus gibt. Also es wird ja immer wieder, gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, das kommt zwangsläufig. Alles, was der Mensch machen kann, macht er auch. Das stimmt natürlich nicht, das ist Unsinn. Also es hat immer technische Entwicklungen gegeben, die auch abgebrochen worden sind. Das beste Beispiel, Sie kennen das vielleicht noch, das waren diese Quadrophonieanlagen, die mal so in 80er Jahren auf den Markt gekommen sind. Und dann hat irgendwann jemand entdeckt, dass man halt nur 2 Ohren haben und nicht 4. Und dass diese Anlagen, die mögen zwar in riesigen Räumen bestimmte technische Effekte gezeitigt haben, aber in denen lebt man halt nicht. Aber das war mal so ein Hype. Quadrophonieanlagen. Da gab es auch von den Who, dieser Rockband, gab es ja auch das Rockoberquadrophonia. Und es gibt viele Beispiele. Verstehen Sie, dass bestimmte Technologien entwickelt worden sind, auch eine bestimmte Qualität erlangt haben, aber dann waren bestimmte Rohstoffe zu teuer, dann konnte man sie nicht mehr machen. Beziehungsweise man konnte es noch herstellen, aber das Wachstum war sozusagen gebremst aufgrund von Rohstoffen. Wir werden auch Probleme bekommen, nebenbei erwähnt, bei der Elektromobilität. Muss man jetzt kein Prophet sein. Also um Batterien herstellen zu können, um sie entsorgen zu können, das wird ein ganz schönes Problem. Wir brauchen auch seltene Erden für alles, was mit Elektrotechnik zu tun hat. Kriege werden heute schon geführt wegen seltenen Erden. Können Sie sich vorstellen, dass die Kriege noch mehr angeheizt werden, wenn wir alle auf Elektromobilität umsteigen. Also kurz und gut, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, es gibt keine Zwangsläufigkeit in technischen Entwicklungen. Es gibt auch Dinge, die ein paar Jahren vorausgesagt worden sind, die völlig verebbt werden. Es gibt auch Wellenbewegungen. Also es gab Zeiten, da hat man über neuronale Netze gesprochen. Dann plötzlich war die Diskussion völlig erloschen. Und heute, unter dem Gesichtspunkt des maschinellen Lernens, holt man wieder die alten neuronalen Netzwerke, holt man wieder hoch und versucht da wieder anzuschließen. Gut, ich werde Ihnen jetzt in der Folge die weiteren Folien zu Peter Janich nicht mehr zeigen, will aber ganz allgemein nochmal auf seine Bedeutung eingehen. Also er war, ich sagte das zu Beginn schon, der Theoretiker, der als Exponent auch von Überlegungen der Erlanger Schule zum Beispiel das Primat der Technik gegenüber der Naturwissenschaft immer wieder betont hat. Er hat gesagt, Techniken, die gab es schon, da hat man an so etwas wie Naturwissenschaft noch gar nicht gedacht. Und er hat auch immer wieder betont, dass auch die naturwissenschaftliche Erkenntnis letztlich gründet in einer technischen Praxis. Zum Beispiel, wenn wir als Naturwissenschaftler forschen, brauchen wir Mikroskope, brauchen wir Teleskope, brauchen wir Rechensysteme, alles Dinge, die nichts mit der Natur zu tun haben. Wir brauchen Maßeinheiten, die haben wir festgelegt, die liegen aber nicht in der Natur. Und er ging dann so weit, konnte man natürlich auch drüber streiten, dass er gesagt hat, wir vergessen oft, dass es selbst bei der Entwicklung, der Genese der Mathematik technische Voraussetzungen gab. Zum Beispiel musste irgendjemand mal in Anführungszeichen das Lineal erfinden oder den Zirkel erfinden oder die flache Ebene erfinden, damit der Geometer da arbeiten konnte. Also selbst da gibt es sozusagen materielle technische Bedingungen. Es hat er so unter die Überschrift gesetzt, wir leiden bis zum heutigen Tag an der Dominanz der Mundwerker gegenüber den Handwerkern. Also die Griechen haben den Handwerker als Banausen bezeichnet. Und er hat gesagt, da liegt ein Grundübel in unserer Kultur, eine grundsätzliche Missachtung technisch-handwerklicher Fähigkeiten, die aber konstitutiv sind, auch für wissenschaftliche Erkenntnisse. Er hat es unter anderem, das ist jetzt das Letzte, was ich heute noch sagen möchte, an zwei Beispielen festgemacht. Einmal in der Biologie, er hat gesagt, wir vergessen oft, dass den biologischen Erkenntnissen eine lange, lange Züchtungspraxis vorhergegangen ist. Also selbst Darwin hatte eine ausgiebige Züchtungspraxis, bevor er seine Beobachtungen gemacht hat. Und das vergessen wir oft. Und er hat sogar gesagt, der Chemiker ist für ihn streng genommen gar kein Naturwissenschaftler, sondern ein Techniker, der seine Symbole unter ganz bestimmten technischen Zweckbestimmungen formuliert. Weil er was will, er hat ein Ziel. Also man redet ja zum Beispiel von der chemischen Industrie, von der physikalischen Industrie reden wir ja nicht. Also mit Chemie, die Chemie kommt historisch gesehen, wenn Sie so wollen, aus der Alchemie. Früher hat man versucht, aus Stroh Gold zu machen, wie man so aus dem Märchen kennt. Und man hat dann peu à peu eben chemische Kenntnisse erworben, um zu bestimmten Rohstoffen zu gelangen beispielsweise, die man nicht hat. Also es ist ja interessant, dass die chemische Industrie insbesondere in eher rohstoffarmen Regionen groß geworden ist. Kurz und gut, Peter Janich hat immer wieder das Primat der Technik für unsere Kultur herausgestrichen und hat ist ein eigenes Denken methodischer Kulturalismus genannt und hat immer wieder zu zeigen versucht, dass Kultur und Technik in gewisser Weise so ineinander verwoben sind, dass wir sie nicht voneinander trennen können. Und dass in allem technischen Handeln letztlich auch bestimmte Geltungsansprüche, wie er gesagt hat, formuliert werden, die letztlich von ihrer Anerkennung leben. Also auch Technik muss anerkannt werden. Und es gab immer wieder Techniken, ich habe eben die Quadrophonieanlage genannt, die schlicht und ergreifend unter den bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen, unter den bestehenden ökonomischen Bedingungen keine Anerkennung gefunden haben. Und ich denke, das wird auch weiter so bleiben. Die Technik ist zwar sehr dominant in unserer Gesellschaft, aber es gibt beispielsweise juristische Einschränkungen für die Entwicklung von bestimmten Technologien. Die werden zum Teil unterlaufen, aber die werden zum Teil auch schon in das Design von Technologien sozusagen mit eingebaut. Also immer wieder gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem, was technisch möglich ist, was gesellschaftlich gewünscht ist und was in gewisser Weise kulturell normiert wird, kulturell begrenzt wird. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Wiegerling. Wann werden wir leiblich von der Technik dominiert?
Ja gut, so unter dem Begriff des Enhancements wirkt ja schon einiges in uns. Also Kniegelenke zum Beispiel, an der Orthopädie gibt es da schon einiges, was eingreift. Aber es wird schon weiter gedacht, in der Tat. Es gibt eine ganze Reihe von Laborversuchen, muss man da insbesondere sagen, von intelligenten Implantaten und intelligenten Prothesen, die unter Umständen eben auch dem Gesunden nützlich sein können. Also das Interessanteste, was ich in dem Kontext mal gehört habe, man hat da schon Versuche gemacht, zum Beispiel den Biorhythmus von Menschen zu verändern. Denken Sie zum Beispiel an Piloten, die Langstreckenflüge machen müssen. Und die müssen ja wirklich hellwach sein, so 8-9 Stunden. Und da hat man schon dran geschraubt, dass so natürliche Biorhythmen verändert werden. Und man versucht das auch in gewisser Weise mit informationstechnischen Mitteln natürlich zu betreiben. Also da gibt es eine ganze Reihe schon von Überlegungen. Und, also selbst in der klinischen Psychiatrie kommen schon Informationstechnologien zum Einsatz. Also wo zum Beispiel mit Hilfe von Chips Hirnpartien sozusagen stillgelegt wird. Schwerdepressiven zum Beispiel hat man da schon experimentiert. Wenn ich jetzt sage, experimentiert, das muss ein bisschen vorsichtig sein. Also man darf keine Versuche am Menschen machen. Aber man hat immer auch in Europa mit Einwilligung von Patienten bestimmte Experimente gemacht, zum Beispiel bei Blinden, wo man versucht hat, den quasi unter Aussparung der Sehorgane mit Bildpunkten, Silhouetten quasi ins Bewusstsein zu beamen. Dann hat man so eine Kamera angehängt und wollte dann, also ich kenne sogar eine Frau, die in diesem Projekt mitgearbeitet hat, und die mir erzählt hat, wir hätten viele Leute, die halt blind sind, mit großen Hoffnungen mitgemacht, dass sie wieder so irgendwie an der visuellen Welt irgendwie teilhaben können, und selbst wenn sie nur Silhouetten sehen, die wären auch sehr enttäuscht gewesen, weil da nicht viel dabei rausgekommen ist. Und leider gibt es auch wenig Nachbetreuung, das nur so am Rande angemerkt. Aber das könnte heißen, um das Thema gerade noch mal ganz kurz aufzugreifen, dass es irgendwann auch Veränderungen in der Wahrnehmung gibt. Also können Sie sich ja durchaus vorstellen, dass wir unsere Sehkraft vielleicht irgendwann mal so verbessern können. Brauchen wir keine Brille mehr, können wir feiner blicken. Ich gebe aber zu bedenken, dass alle diese Überlegungen zur Verbesserung unser Sinnesvermögen auch mit einigen Problemen verbunden sind, weil ja alles auch mit dem gesamten Organismus vermittelt werden muss. Also wenn wir so gut hören, wie ein Hund hört, oder was weiß ich nicht, gibt ja Tiere, die sehr gut hören, dann hören wir halt auch den Flow über den Tisch rupsen. Und ob das nicht auch für unsere Psyche ein Problem ist, das lasse ich mal dahingestellt. Also es ist nicht so einfach. Diese Dinge müssen immer, wie gesagt, mit unserem Gesamtvermögen vermittelt werden. Aber die Idee gibt es natürlich.
Ja, klar. Ich meine, gut, Prothetik ist natürlich etwas, was wir schon lange nützen. Ne? Ich meine, ich habe die Brille auf der Nase, die Prothesen, die man heute in der Orthopädie einsetzt, kennen wir, kein Thema. Mittlerweile wird viel darüber gesprochen, wie wir unsere geistigen Kapazitäten quasi verbessern könnten. Mhm. Was ja gar nicht so neu ist. Früher hat man halt zu guten alten Drogen gegriffen, ja, und versucht, so ein bisschen Bewusstseinserweiterungen zu erreichen. Ob es geklappt hat, ist eine andere Frage, aber es war sicher ein spannendes Experiment für den einen oder anderen. Aber da gibt es offensichtlich so einen Drang, nicht zufrieden zu sein mit dem, wie wir sind, sondern auch technische Möglichkeiten zu nutzen.
Ich will gerade einmal noch an interessanten Gedanken gerade noch mal anknüpfen. Mhm. Es wird ja heute viel über synthetische Biologie gesprochen, was jetzt auch noch mal anschließt an Überlegungen von Janisch. Dann fragen Sie nach biologischen Naturwissenschaftler. Jetzt wird es aber heikel. Jemand, der auf dem Felde der synthetischen Biologie arbeitet, der will ja was herstellen. Ich sage jetzt einfach mal, der will einen Dauerläufer herstellen. Ne? Also ein Wesen, ein Reagenzglas, das irgendwie für Dauerläufe besonders geeignet ist. Damit wird aber eine Vorentscheidung natürlich getroffen. Ein Dauerläufer ist kein Sprinter mehr, also bleiben wir doch mal in dem Feld. Ne? Sie werden dann ein Wesen erzeugen, das ist für ganz bestimmte Zwecke, kommen wieder die äußeren Zwecksetzungen mit ins Spiel, die nicht in der Natur liegen, sondern hier wird in gewisser Weise gestaltet. Also die Anfänge der synthetischen Biologie war ja die Idee, wie können wir aus anorganischem Material Organisches schaffen. Ne? Und dann gab es so einige große Erfolge und heute ist das ein ganz großes Thema. Ne? Also so unter dem Stichwort auch Enhancement, da geht es dann weniger um jetzt die informatische Aufrüstung des Menschen, sondern da geht es wirklich, wie können wir am Reagenzglas Menschen mit besonderen genetischen Dispositionen schaffen, die für das besonders geeignet sind und für jenes besonders geeignet sind. Da gibt es natürlich auch sehr positive Auswirkungen, klar. Also sie könnten dann vielleicht auch verhindern, dass Erbkrankheiten weitergegeben werden. Ist nebenbei aber nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt, dass man da so wie der Faust so im Labor so Sachen macht. Das ist sehr, sehr schwierig, aber es ist ein großes Feld und es ist sehr forschungsintensiv, wird viel gemacht. Und gerade hier wird deutlich, wie menschliche Zwecksetzung in die Naturgestaltung eingreifen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel, um vielleicht auch zu verstehen, was Peter Janisch da umgetrieben hat, wenn er gesagt hat, die Erfolge der modernen Naturwissenschaft sind wesentlich auch technische Erfolge. Das ist schon eine ganz interessante Überlegung. Und gerade im Feld der synthetischen Biologie wird das, wie ich meine, besonders sichtbar.
Ich schaue mal, ob sichtbar wird, ob Sie in unsere Diskussion einsteigen mögen. Sie sehen alle sichtbar nach warmem Wetter aus und ein wenig abenderschöpft.
Ja, bitte.
Also Sie fragen nach der Kunst, ich wiederhole es für unsere Aufnahme, Entschuldigung. Also Sie fragen danach, dass doch in der Kunst schon immer und auch bei dem aktuellen Stand der Technik, beispielsweise künstliche Intelligenz, sich ausgedacht wird, wie man da weiterkommen kann und wie man womöglich auf den Störfaktor Mensch verzichten kann, wenn die künstliche Intelligenz sich sozusagen selbst organisiert und wir dann nur noch im Weg stehen. Also, wie kann man damit umgehen?
Also zunächst mal, die Entwicklung gibt es natürlich, klar, verschärft sich auch. Wird auch enorm gefördert. Es gibt enorm viele Fördermittel für die Entwicklung von maschinellem Lernen und was ja auch mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Es gibt allerdings auch jede Menge Probleme. Also je intensiver die Forschung ist, am Anfang machen sie immer ganz rasche Fortschritte und dann stoßen sie irgendwann mal auf Probleme. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Man hat in einem Projekt zwischen, ich glaube, es war die Humboldt-Universität, ich weiß es nicht mehr genau, eine Berliner Universität und eine ostasiatische, sag mal Korea, Seoul oder so, hat man ein Projekt gemacht, Bilderkennung von Pferden. Also die haben die Systeme gespeist mit Tierbildern und die Systeme sollten die Pferdebilder herausfiltern. Und sie sind beide zu sehr guten Ergebnissen gekommen, also in Berlin und Seoul. Wohlgemerkt, das waren die gleichen Systeme, die aber etwas unterschiedlich trainiert worden sind. Das muss man dazu sagen, werden auch trainiert. Und war es so, dass das eine System eine Trefferquote, glaube ich, von 98,5% hatte, sehr hoch, und das andere hat eine Trefferquote von 100% gehabt. Da waren sie dann doch irritiert, weil das ist nicht normal. Und da haben sie in dem Falle, haben sie jetzt mal, soweit das überhaupt noch geht, die Datenflüsse, die Algorithmen, sobald man das rekonstruieren kann, haben sie es rekonstruiert, haben sie Folgendes entdeckt, dass dieses System Seoul einfach eine Codierung an den Bildern erkannt hat von dem Fotografen, der das Bildmaterial geliefert hat. Die haben überhaupt keine Silhouetten analysiert und Bewegungsabläufe analysiert, sondern einfach diesen kleinen Code von dem Fotografen und sind damit zu 100% gekommen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass es heute natürlich auch schon Systeme gibt, die werden gar nicht mehr so extrem gespeist. Nur noch in der Anlernphase werden die gespeist mit Datenmaterial, Bildmaterial und dann holen die das über Sensoren sozusagen aus der Umgebung. Jetzt stellen Sie sich mal den Einsatz von einem solchen erkennenden System in medizinischen Kontexten vor. Dass ein System also irgendwas erkennt, aber die Frage überhaupt nicht verstanden hat. Sehen Sie, in Seoul war das in der Tat so, dass das System eigentlich überhaupt nicht die wissenschaftliche Frage erkannt hat. Bitte suche Tierbilder heraus, die sozusagen den Bewegungsabläufen, den Silhouetten von Pferden entspricht. Das hat das System überhaupt nicht. Die hat die Aufgabe gelöst. Eine
effizienteren Methode
gegeben. War eine effizientere Methode, aber in medizinischen Kontexten können Sie sich vorstellen, dass eine solche Erkenntnis für viele tödlich sein kann. Weil überhaupt nicht verstanden wird, um was es geht. Da gab es übrigens nochmal so einen Versuch. Ich bin gerade im klinischen Bereich, bin gerade am Überlegen, um was das da konkret ging. Es ging um die Feststellung von Präferenzen, Behandlungspräferenzen in der Notaufnahme. Und da haben sie das System gespeist, also Leute, die in Behandlung sind und so, ging halt um was sind Notfälle. Und da haben die alle Leute herausgefiltert, die bereits in ärztlicher Behandlung sind. Einfach rausgefiltert. Haben gar nicht mehr nach der Sache gefragt, nach der Akutheit der Erkrankung. Und die haben die Ergebnisse dann in der Hand gehabt. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Da wären einige Leute einfach nicht behandelt worden, weil die schon in medizinischer Betreuung sind. Da haben sie gesagt, oh ja, dann der Arzt hat es ja schon so im Griff, da fliegen die gleich mal raus. Das sind die ganzen Notfälle, da wäre ich auch mit rausgeflogen. Also es gibt viele Probleme bei der Entwicklung von diesen selbstlernenden Systemen. Jetzt was KI anbetrifft, da hat sich ja ein bisschen was verändert, auch im Gebrauch der Begriffe. Also man hat in den Gründerjahren der KI hat man ja was ganz anderes gesucht. Da ging es ja sozusagen um das Auffinden von heuristischen Verfahren. Also man hat zum Beispiel gesagt, beim Schachspiel, ein Großmeister, der guckt aufs Brett, sieht 5 Konstellationen und die 5 rechnet er durch. Das System rechnet viel, viel mehr. Und haben sich überlegt, wie könnte man einem System beibringen, dass es sozusagen so zu Verfahrensverdichtung kommt. Und dann irgendwann war die Computerentwicklung dann so, durch Parallelstrukturen, so können Sie noch schneller rechnen, noch mehr. Also es ging gar nicht mehr um heuristische Verfahren, sondern die Systeme waren einfach besser, also wahnsinnig viel rechnen konnten, in parallelen Strukturen und so. Irgendwann war halt auch der Großmeister dann dran, ist geschlagen worden durch so ein System. Aber nicht durch intelligente heuristische Verfahren, also Verkürzungsverfahren, intuitive Verfahren, sondern aufgrund von Rechenkapazitäten. Und heute, also das waren so die Anfänge in den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren, und heute versteht man eigentlich alle möglichen automatisierten Prozesse darunter, die auf bestimmten Erkenntnisleistungen der Systeme erfolgen. Also dass das System irgendwas erkennt, da steht jemand, da darf ich mit dem Greifarm nicht ausfahren oder so. Also es kommt immer noch so eine Erkenntniskomponente dazu, die beispielsweise auch in der Industrieproduktion schon zum Einsatz kommt. Also Systeme werden ja immer in sogenannten Käfigen, die man sich manchmal auch als symbolische Käfige denken muss. Also die agieren immer so mit einer bestimmten Distanz zum Personal, das hier noch observiert. Es ist ganz wichtig zum Beispiel bei der Ausbildung von Pflegerobotik. Da kommen übrigens auch wieder kulturelle Dinge mit ins Spiel. In Ostasien wird mehr Wert auf Distanz gelegt. Das heißt, die Abstände zu pflegenden Personen müssen größer sein. Sie wissen ja, die Japaner, die verbeugen sich immer und so. Gibt es mehr Distanzwünsche, müssen auch die Systeme anders ausgelegt werden. Aber, um es nochmal zu sagen, künstliche Intelligenz wird heute sehr viel pragmatischer gesehen. Also man redet von künstlicher Intelligenz heute in Kontexten, da hätte man das vor 30 Jahren nie gemacht. Nie gemacht. Also es sind so automatisierte Prozesse aufgrund von Erkenntnisstrukturen, wobei die Erkenntnisse natürlich immer vorher schon in irgendeiner Weise sozusagen auf einer bestimmten Ebene ausformuliert sein müssen, also explizit gemacht werden. Also man sagt dann, auf einem bestimmten Template müssen die Dinge explizit gemacht werden. Dann gibt es in der Zwischenzeit Systeme, die natürlich, wenn sie auf der Ebene keinen Erfolg haben, wie bei einem Computerspiel, dann gibt es eine Regel, dann gehen wir auf die nächste Ebene. Ne? Dann können sie auf die nächste Ebene gehen. Die Sache ist halt, und versuchen dann da zu einer Lösung zu kommen. Ne? Aber es muss immer explizit vorliegen, muss immer irgendeine Regel explizit vorliegen. Jetzt haben wir heute natürlich jetzt beim maschinellen Lernen, ist es noch ein bisschen schwieriger und komplexer. Also das Feld, um es nochmal zu verdeutlichen, der künstlichen Intelligenz ist heute sehr weit und sehr pragmatisch. Es geht nicht mehr um die Idee, wie man, in meinen Augen zumindest, wie man menschliche Intelligenz nachbilden könnte, sondern es geht um, da haben wir jetzt auch schon ein Thema angesprochen, um mehr Effizienz. Und wenn es um mehr Effizienz geht, könnte natürlich der Mensch einfach als Störfaktor, zum Beispiel in Produktionsprozessen, vorkommen. Und da muss er in gewisser Weise dann auch ausgespielt werden oder er muss rausgehalten werden aus bestimmten Produktionsprozessen. Und die Sache ist halt die, je formalisierter bestimmte Abläufe werden, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ein Mensch als Störfaktor mit ins Spiel kommt. Also zum Beispiel an Containerhäfen. Da hat man schon angefangen, bestimmte Transportwege nicht mehr von Menschen bedienen zu lassen, sondern von Maschinen. Weil sie festgestellt haben, dass also Menschen dann, wenn sie auch gute Fahrer sind von bestimmten Fahrzeugen, doch gelegentlich zu Aktionen neigen, die den Systemverlauf in gewisser Weise stören. Also da kommt es schon vor. Die andere Seite ist auch, diese Systeme sind störanfällig, immer. Es gibt immer Störmöglichkeiten. Da brauchen wir natürlich auch wieder Personen, die noch agieren können, wenn es Stromausfälle gibt, irgendwelche Rohstoffe fehlen und dergleichen. Also er wird rausgehalten, aber er wird natürlich auch wieder gebraucht in gewisser Weise als Kontrolleur und jemand, der bei nicht formulierten Organisationsabläufen immer noch kreativ einen Weg findet, um Schlimmeres zu verhindern.
Das versuche ich. Ja. Unsere Zeit ist nämlich
um. Ah ja, okay.
Deswegen bringe ich ganz explizit zu Gehör, was meine Erkenntnisstrukturen sagen. Wir finden ein Ende. Wir machen aber weiter in der nächsten Woche. An der einen oder anderen Stelle werden Sie da vielleicht ein paar Anschlüsse finden zu dem, was heute gesagt wurde, wenn wir uns mit der Rhetorik der Technik befassen. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Falls es Sie irgendwie ein bisschen entspannter durch womöglich wieder einen heißen Abend bringen sollte, bringen Sie doch mal ein paar Kaltgetränke mit. Vielleicht hilft es, oder ein paar Eiswürfel, die Sie sich in die Nacken legen. Ich werde dann für Sie hier vorne die Rolle des Schwitzenden übernehmen. Ich danke Klaus Wiegel Ihnen sehr für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.